Ja, mich würde zunächst interessieren, im Zusammenhang mit der Studie, da fällt ja auch immer wieder der Begriff der Vielfältigkeit eben. Ich finde, bei dem Begriff ist es manchmal so, das hat so die Problematik, dass das auch so in so ein Phrasenhaftes vielleicht auch abdriften kann. Daher würde ich Ihnen gerne nochmal zunächst die Frage stellen, was Sie denn jetzt im Zusammenhang auch mit der Studie unter diesem Begriff der Vielfalt verstanden haben und wie es gelingen kann, eine solche Kategorie zu messen in einer Studie.
Ja, der Begriff Vielfalt oder Diversität ist natürlich ein hochkomplexes und auch durchaus diskussionswürdiges Konzept. Im wissenschaftlichen Bereich spricht man auch von Diversity. Das ist dann ein Konzept, das auf sichtbare und unsichtbare Vielfaltskriterien abzielt. Und wir haben uns hier sehr, sehr eng gefasst an die kulturelle oder in Anführungszeichen ethnische Vielfalt geheftet, weil wir einmal wissen wollten, wie dann eben die Einwanderungsgesellschaft sich in den Redaktionen widerspiegelt. Wie man das messen kann, das ist relativ schwierig. Natürlich muss man dazu auch Gruppen konstruieren, das ist ja klar. Das behagt uns Wissenschaftlern auch nicht wirklich. Auch dieser Begriff des Migrationshintergrundes ist ja eine Konstruktion im Endeffekt. Aber letztendlich ist das quasi ein Hilfskonstrukt, um auch Diskriminierungen aufzudecken, Teilhabeproblematiken aufzudecken. Und hier müssen wir ja in den sauren Apfel beißen sozusagen und mit diesen Konzepten arbeiten. Das Diversity-Konzept hat aber im Bereich der Medienforschung meines Erachtens einen großen Vorteil, wenn man eben auch Rassismen und Diskriminierungen mit berücksichtigt, weil es eben zwei verschiedene Säulen hat. Es hat ja einmal diesen menschenrechtlichen Aspekt der Gleichbehandlung und zum anderen eben diesen Aspekt, der ökonomisch angelagert ist, dass man eben weiß, dass vielfältige Teams erfolgreicher arbeiten. Und das ist etwas, das man auch in den Medienhäusern gut anbringen kann. Die befinden sich in einem hart und umkämpften Medienmarkt. Und hier kann man ganz gut argumentieren mit dem Begriff, dass eben auch dadurch neue Publika erschlossen werden können.
Bevor wir jetzt vielleicht nochmal näher auf die Inhalte und Ergebnisse der Studie eingehen, würde mich dann doch auch zunächst nochmal interessieren, ja, die Bedeutung ja eigentlich, die diese Studie auch hat. Vielleicht die Frage an Sie, was denn den konkreten Anlass gegeben hat, so eine Studie zu erstellen?
Wir sehen ja, dass wir seit Jahrzehnten in Deutschland eigentlich keine großartigen Veränderungen haben, außer jetzt in partiellen Medien, die hier Vorreiter sind, was den Migrationshintergrund angeht. Also ich möchte auch definitiv die freien Radios rausnehmen. Die sind ja auch bekannt dafür, dass sie das Thema sehr stark voranbringen. Aber die etablierten Medien, öffentlich-rechtliche, die Presse und so weiter, hier gibt es einfach ein Defizit, was seit etwa 30 Jahren gleich ist und sich kaum verändert hat. Und hier war eben der Anlass zu gucken, wie kann man denn jetzt nochmal starten und versuchen, hier neue Daten zu liefern. Die letzte Studie bezog sich auf NRW, die war 2015 von Horst Pöttger gemacht worden. Und wir wollten jetzt auch mal wieder deutschlandweit gucken, hat sich denn hier was verändert? Gibt es hier positive Entwicklungen oder wie kann man hier das Thema wieder nochmal neu untersuchen in der gegenwärtigen Situation?
Aus der Studie, da ist eins der Ergebnisse eben auch, dass lediglich 6% der ChefredakteurInnen in den deutschen Medien einen Migrationshintergrund haben. Gruppen, die besonders von Rassismus und von Diskriminierung betroffen sind, sind darunter nicht vertreten. Darin lässt sich jetzt eigentlich auch wieder erkennen, dass ja auch Machtverhältnisse zum Beispiel in Medienarbeit eine wichtige Rolle spielen, dass Medienhäuser ja auch sehr hierarchisch aufgebaut sind. Was würden Sie denn darüber hinaus noch sagen, worin resultieren diese von Ihnen jetzt erfassten Ergebnisse, also wie bilden die sich ab? Wie zeigen die sich solche Verhältnisse in einer bundesdeutschen Medienlandschaft, in zum Beispiel auch Inhalten?
Was wir natürlich sehen in den Inhalten, ist, dass sich hier die Perspektiven meist der Mehrheitsgesellschaft eben abbilden. Also der Blick auf Migration, das wissen wir aus vielen verschiedenen Untersuchungen, ist ein konfliktbehafteter, der ist ein sehr verengter Wenn man über Migration spricht, dann spricht man meist über Sicherheitsfragen oder über Integration. Und hier ist natürlich die Problematik, dass hier die Inhalte einen bestimmten Fokus haben. Und da sehen wir eben, dass die Perspektiven der Minderheiten oder der Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, hier offenbar wenig vorkommen.
Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass deutsche Medienhäuser häufig nicht wissen, wie vielfältig bzw. auch eben wie homogen ihre Redaktionen sind. Und der Migrationshintergrund oder ähnliche Diversitätsmerkmale, die werden bis auf einige Ausnahmen nicht erfasst. Welche Gründe hatten das oder warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, die Zusammensetzung von Medienhäusern und Redaktionen dann da auch zu erheben?
Ja, es gibt eine Publikation von einer NGO, die ist betitelt, wer nicht gezählt wird, zählt nicht. Hier ist es einfach so, um politische Entscheidungen, strategische Entscheidungen zu treffen, ist es in den Medienhäusern und auch in der Politik so, dass man harte Fakten braucht und harte Daten braucht. Beispiel Zuschauerforschung und Quoten, ne? Also da wird auch auf Zahlen und Fakten gesetzt, um hier sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Und insofern wären diese Daten schon ganz wichtig für uns. Natürlich sind auch qualitative Erkenntnisse ganz wichtig. Aber die Daten würden, glaube ich, nochmal so einen stärkeren Druck erzeugen. Und wir haben das jetzt auch gesehen, die Reaktionen auf diese Zahlen, dass nur 6% der ChefredakteurInnen einen Migrationshintergrund hat, wurde sehr stark diskutiert in der Presse. Insofern glauben wir, dass das wichtig ist, um etwas zu ändern.
Was ich auch interessant finde, auf der einen Seite wird ja in der Studie gezeigt, also es gibt nicht so ein Wissen über die Zahlen eigentlich bislang. Auf der anderen Seite, und das ist auch eine dritte zentrale These der Studie, die meisten Chefredakteurinnen, die geben an, dass die Diversität in den Redaktionen grundsätzlich für sehr positiv erachten und doch kaum jemand ist eigentlich bereit, was dafür zu tun. Da sieht man auch im internationalen Vergleich, dass eben deutsche Medien da deutlich hinterherhinken. Wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz zwischen einerseits einer Haltung, die man vielleicht vertritt, und andererseits einer Umsetzung? Da würde mich auch interessieren, Sie waren jetzt auch an den qualitativen Interviews beteiligt, welche Argumentationsmuster da vielleicht auch zutage treten?
Ja, das war ganz interessant. Also da wurde immer gesagt, ja, wir finden das großartig, Vielfalt hat unseren Horizont erweitert, hat die Gesellschaft auch geöffnet, der Mief der Adenauerzeit ist verflogen und so weiter. Aber gleichzeitig wird dann auch gesagt, wir würden aber nicht danach casten. Also wir würden jetzt nichts dafür tun, um die Vielfalt in den Redaktionen aktiv zu steigern. Und wie kann man das erklären? Wahrscheinlich kann man es so erklären, und das hat auch ein Interviewpartner getan, er hat einfach gesagt, es funktioniert so, wie es ist. Ja, wir haben da keine Probleme, wie es läuft, es läuft. Und da jetzt die ChefredakteurInnen, weil sie aus der Mehrheitsgesellschaft zumeist kommen, haben sie natürlich auch einen Fokus, der so gelagert ist. Es gibt dazu auch wahnsinnig viele Studien zu der Soziodemografie der JournalistInnen, und man weiß, dass die aus der gut situierten Mittelschicht stammen und eben auch in diesen Umgebungen, in diesem Umfeld sozialisiert sind. Und da fehlen natürlich einfach Einsichten in Bevölkerungsteile, mit denen sie nie was in ihrem Leben zu tun hatten. Und insofern, ja, das läuft so, wie es ist aus deren Sicht, und insofern braucht man aus ihrer Sicht auch nichts daran zu verändern.
Was vielleicht ja auch nochmal so eine Schwierigkeit ist in dem, was als auch Diversity Management vielleicht bezeichnet wird, ist ja, dass auf der einen Seite es vielleicht wichtig ist, zu erheben, auch einen Migrationshintergrund, um abzubilden, inwiefern halt eine Vertretung stattfindet innerhalb von auch Medien. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zuschreibung, die da stattfindet, vielleicht auch eine Zuschreibung von Andersartigkeit, und die soll ja eigentlich überwunden werden. Lässt sich so ein Widerspruch in der Medienwelt oder in Redaktionsarbeit auflösen, Ihrer Meinung nach?
Sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine agilere Gesellschaft, wenn wir agilere Medienstrukturen im System hätten, dann bräuchten wir das ja nicht. Sie haben ganz recht, das ist natürlich ja, diese Zuschreibung, diese auch, wie kann man sagen, vielleicht Gruppenrechte, das ist sowas aus den 90ern, ja, wo wir den Multikulturalismus hatten. Deswegen sage ich auch immer, das ist so eine Art nachholende Multikulturalisierung oder Diversifizierung, besser gesagt, die wir hier jetzt machen müssen, weil sie eben nicht gemacht wurde. Also diese Diversifizierung der Redaktionen oder der Medienstrukturen, die ist ja nicht vonstatten gegangen. Wir haben das gesehen mit dem Rundfunkurteil von 2014, was sich auf die Vielfalt in den Rundfunkräten und Fernsehräten bezog. Da wurde erstmals dann vom Bundesverfassungsgericht angemahnt, dass die Vielfalt der Gesellschaft sich viel stärker widerspiegeln muss. Ja, dass Migrantinnenvertreter, dass MuslimInnen in den Rundfunkräten sitzen müssen. Und das sind ja auch eigentlich Sachen, die hätten in den 90er Jahren gemacht werden müssen. Das sind Gruppenrechte und das ist eben nicht das, was wir momentan sehen. Wir haben eine unglaublich dynamische Gesellschaftsentwicklung. Wir haben postmigrantische Teile der Gesellschaft, die geschätzt auf 40% etwa sind, weil es eben Familien sind, die mehrfach plural sind, weil es die Gesellschaft sich einfach so ausdifferenziert hat. Und das spiegelt sich einfach nicht wieder. Und insofern sind das alles nachholende Entwicklungen, die wir hier sehen, auch diese Zuschreibungen, die man eigentlich natürlich hätte vermeiden können, wenn das Mediensystem agiler wäre und wenn die Strukturen agiler in der Vergangenheit gewesen wären.
Also was Nachholendes und was Abbildendes, das ist ja auch irgendwie ein Schritt, um was zu verändern. Sie haben ja auch neue Perspektiven, also haben angeregt, da neue Perspektiven in der Berichterstattung aufzunehmen und Redaktionen zu öffnen. Und da haben eben die neuen deutschen Medienmacherinnen ja auch einige Maßnahmen für Medienhäuser formuliert. Welche Vorschläge haben Sie denn da unterbreitet?
Ich würde die Maßnahmen und Strategien auf drei Ebenen ansetzen. Und zwar einmal bei den Strukturen, dann bei den Inhalten und dann eben auch noch in der Nachbereitung, Evaluation. Und hier ist es ganz wichtig bei den Strukturen, dass wirklich alle Ebenen in den Blick genommen werden, dass auch bei der Rekrutierung schon angesetzt wird. Hier ganz gute Beispiele kann man sehen bei der Volontärsrekrutierung im Hessischen Rundfunk. Dann zu den Strukturen gehören natürlich auch die Rundfunk- und Fernsehräte. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil wurde meines Erachtens nur minimal umgesetzt. Das ist noch viel zu statisch. Das muss wesentlich dynamischer werden, um tatsächlich die gesellschaftliche Entwicklung mit nachzuvollziehen. Dann auf der Inhaltsebene müssten sich die Medienhäuser und Unternehmen dafür öffnen, neue Inhalte zu generieren, und zwar in Form von neuen Geschichten, neuen Perspektiven. Ja? Und man kann eben die Perspektiven nicht einnehmen, wenn man sie gar nicht kennt und wenn man gar keinen Zugang zu diesen Communities hat. Bestes Beispiel, wenn Sie die Frauen nehmen, als Frauen noch nicht in den Medien waren, sind ja immer noch nicht gleichberechtigt, da gab es kaum Themen, die jetzt Frauen betreffen würden. Es gab gar keine Sprache dafür. Und genauso verhält es sich eben auch mit der postmigrantischen Gesellschaft. Hier müssen neue Geschichten gesucht und gefunden werden. Die dritte Ebene, das wäre dann die Evaluation. Das wäre dann die Überprüfung und Bewertung der Maßnahmen, die durchgeführt wurden. Und alle Maßnahmen müssten natürlich einen Zeithorizont haben, die müssten klare Zielvorgaben haben und sie müssten auf jeden Fall transparent sein. Also die Bevölkerung muss auch in der Lage sein, hier nachzuvollziehen, was die Medienhäuser denn eigentlich tun, um diese Vielfalt voranzutreiben.